nutze heute Flipchart, deswegen brauche ich dieses Gerät.
Und ich habe letzte Mal gesagt bekommen, Fabian, stell das doch ein bisschen mittiger hin. So, dass ihr alle das seht. Also ihr müsst jetzt sagen, könnt ihr es sehen, ja oder nein? Und wenn ihr weit hinten sitzt, könnt ihr auch einfach nach vorne kommen. Ja. Gut. Also, ihr wisst, ich habe lange Zeit Basketball gespielt und war gar nicht schlecht, nur das wusste ich selbst nicht. Beziehungsweise ich wusste selbst nicht, dass ich gut bin. Und ich hatte Trainer, mal gute, mal weniger gute, und es fing eigentlich mit weniger guten Trainern an, die mich ziemlich zusammengeschrien haben, wenn ich was nicht richtig gemacht habe. Vielleicht kennt ihr das aus Sportvereinen, in denen ihr wart, in Gruppen, wo ihr seid. Ihr macht was falsch und ihr kriegt direkt einen auf den Schädel und ihr wisst, okay, ich bin falsch. Also nicht, ich habe was falsch gemacht, sondern ich nehme das direkt so persönlich, dass ich meine eigene Existenz ja in Frage stelle und sage, ich bin eigentlich falsch. Oder ich mir selbst sage, ja, ich bin eigentlich nicht gut genug. Ich bin vielleicht nicht gut genug für diese Mannschaft. Und dann aber auch, ich bin vielleicht nicht gut genug für meine Familie, für diese Welt, für die Schule. Das kann ja durchaus jeden Bereich unseres Lebens treffen. Ich bin nur Durchschnitt. Ich bin nur Durchschnitt. Und dann kam da ein Trainer, der hat was in mir gesehen. Der hat was in mir gesehen und der hat mich angeschaut und der hat die Art und Weise, wie ich gespielt habe, angeschaut und hat gesagt, Fabian, du kannst was. Ich konnte gut werfen, ja. Ich war nie so der große Athlet. Ich war nie derjenige, der so auffällig war, aber ich konnte eins, ich konnte gut werfen. Und dieser Ingo, hieß der, war der Mensch in meinem Leben, der mir Selbstbewusstsein gegeben hat. Dadurch, dass er gesagt hat, Fabian, du kannst was gut, komm, wir arbeiten gemeinsam daran und wir haben immer daran gemeinsam gearbeitet. Und er hat mich ermutigt, auch mal gesagt, wenn es nicht so gut aussah, er hat mich auch ermutigt und gesagt, Fabian, du gehst jetzt aufs Feld und du schaffst das, du kannst das. Da ist jemand, der sagt, du kannst etwas, du hast das Zeug dazu. Aber ich halte mich oft lieber zurück und schätze mich selbst gering. Vielleicht auch, weil ich mich mit den anderen vergleiche und Angst vor den anderen habe, vor denen, die in der Nationalmannschaft oder in der Nordrhein-Westfalen-Auswahl spielen. Die sind besser als ich. Ich vergleiche mich, ja. Und ich komme vielleicht zu dem Schluss, ich bin überhaupt nichts Besonderes. Ich bin überhaupt nichts Besonderes. Interessante Anknüpfung, als ich diese Predigt rausgekramt habe, gestern Nachmittag, zum letzten Sonntag auch. Wie sehr glauben wir denn dieser Lüge, du bist eigentlich gar nichts Besonderes. In unserem ganzen Leben. Und vielleicht hat sich diese Lüge, du bist nichts Besonderes, vielleicht kannst du auch wenig, breit gemacht in unserem Leben. Jetzt muss ich die nochmal wegstellen. Wir wollen uns einen kurzen Filmausschnitt anschauen von einem kleinen Jungen, der im Zwiegespräch mit seinem Papa ist, eine arme Familie, ein Vater und sein Sohn im Gespräch über Basketball. Schaut es euch mal an.
Siehst du? Ich werde ein Profi. Ein Profi.
Oh, oh, oh. Nicht schlecht. Tja, also ich weiß nicht so recht. Du wirst wahrscheinlich so gut wie ich früher war. So läuft das meistens und ich war bloß unterer Durchschnitt. Das heißt, auch nicht so weit bringen, also... Wirklich, du hast sicher viele andere Talente, nur das nicht. Ich will nicht, dass du Tag und Nacht mit dem Ball durch die Gegend rennst. Verstanden?
Verstanden.
Okay. Komm, weiter. Nicht kannst. Auch nicht von mir. Okay?
Okay.
Wenn du einen Traum hast, musst du ihn beschützen. Wenn andere was nicht können, wollen sie dir immer einreden, dass du es auch nicht kannst. Wenn du was willst, dann mach es. Basta.
Könnt ihr diese Situation irgendwie nachempfinden? Ich voll. Und ich habe immer so ein bisschen Pipi in den Augen, wenn ich das sehe, weil mich das so an meine eigene Geschichte erinnert. Und vielleicht, wenn wir heute hier rausgehen, ist das zumindest eine Sache, die wir mitgenommen haben aus diesem Gottesdienst, dass wir uns sagen lassen, lass dir niemals sagen, dass du etwas nicht kannst. Nicht aus Trotz, sondern aus Perspektive und aus Hoffnung raus. Es geht darum, dass wir begreifen, dass wir etwas Besonderes sind. In Apostelgeschichte 7 ist mir ein kleiner Satz wichtig geworden. Und den haben wir auch schon mal im Gemeindebrief abdrucken lassen. Ich habe dazu ein paar Sätze geschrieben. Vielleicht kommt euch das bekannt vor. Apostelgeschichte 7, Vers 20, da sagt Stephanus etwas über Mose. Und Stephanus sagt über Mose, in dieser Zeit wurde Mose geboren und Mose war ein sehr schönes Kind. Tja, Hand aufs Herz. Ich sehe schöne Kinder da drüben, aber ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich kenne das nur aus dem Fernsehen oder von Erzählungen. Sind Babys kurz nach ihrer Geburt wirklich so wunderschön? Ich meine vom Aussehen her, nicht vom emotionalen Gefühl. Oder ist es vielleicht nicht nur die Mutter, die in ihrem tranceartigen Zustand sagt, ach, mein Kind, du bist wunderschön, und der Vater steht daneben und sagt, warum? Ein wenig rationaler ist der Mann gestrickt. Und wahrscheinlich kommt er aber auch zu dem Schluss, ja, es ist mein Kind. Ich freue mich darüber. Ich freue mich, dass dieses Kind am Leben ist und atmet. Das ist doch Wunderschönheit in dieser Situation. Scherz beiseite. Was tut Stephanus hier? Er schaut auf das Leben von Mose zurück und er kommt zu der Feststellung, dass er ein schönes Kind sei. Das heißt, er spricht nicht wirklich aus dem Moment der Geburt heraus, sondern eben aus der Rückschau auf das Leben von Mose. Wir müssten aus unserer Rückschau nicht unbedingt zu dem Schluss kommen, dass Mose ein schönes, ein wunderschönes, ein ja hübsches Kind sei. Auch nicht nur vom Aussehen, sondern Mose, das war ja jemand, der ein Mörder war. Im Alter von 40 Jahren beging er Mord, bringt er einen Ägypter um, der einen Israeliten, einen seiner Landsleute misshandelte. Mose, ein sehr schönes Kind, oder? Mose war ein sehr schönes Kind. Wie kann Stephanus zu dem Schluss kommen, dass Mose ein wunderschönes Kind war? Er war ein schönes Kind, nämlich in Gottes Augen. Mose war ein schönes Kind in Gottes Augen. Er war von Gott geliebt. Lass dir niemals sagen, dass du nicht genug bist. Lass dir niemals sagen, dass du etwas nicht kannst, denn es gibt mehr, als du denkst. Und heute wollen wir uns einem kurzen Text aus der Bibel zuwenden, wo es um die Geistesgaben geht. Ja, 1. Korinther 12 ist so die Stelle. Ja, wenn wir die mal aufschlagen, dann geht's da los mit den geistlichen Gaben. Der eine kann dies gut, der andere kann das gut. Niemand, da sagt Paulus, niemand, der den Geist Gottes hat, kann Jesus verfluchen. Und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn es ihm nicht der Heilige Geist eingibt. Niemand kann sagen, Jesus ist Herr, wenn es ihm nicht der Heilige Geist eingibt. Da haben wir schon mal sozusagen eine Vorausschau auf das, wofür die Gaben eigentlich da sind, nämlich zum Lob Gottes. Also du mit dem, was du kannst, mit dem, was Gott dir mitgegeben hat, kannst sagen, durch das, was du tust und kannst, was er dir mitgegeben hat, Jesus ist Herr. Jesus ist Herr. Und dann blättern wir weiter. Ab Vers 12 kommt dann der Teil, ein Körper mit vielen Gliedern und Organen. Also es gibt viele Gaben. Es gibt mannigfaltige Gaben, die der Geist Gottes uns schenkt. Das ist etwas Besonderes. In der Schule hatte ich eine Gabe. Ich glaube aber nicht, dass das eine Geistesgabe war, sondern ich konnte unheimlich gut E.T. nachmachen. Also dachte ich zumindest und die anderen Leute, und dann haben die anderen immer gesagt, ja, das war natürlich toll für mich. Fabian, mach IT, mach IT. Und ich habe dann auch IT gemacht.
Dann IT nach Hause telefonieren
gesagt, und dann waren alle ganz happy und ich natürlich auch. Keine Geistesgabe, immerhin etwas. Aber wie ist das? Merkt ihr das? Wie ist das, wenn ich etwas richtig gut kann? Was macht das eigentlich mit mir, wenn ich was gut kann? Ich möchte es doch mehr kultivieren, mehr einsetzen. Immer mehr. Und das Tolle ist doch, dass Gott sich auch freut, wenn ich das einsetze und noch viel mehr, wenn ich es zu seiner Ehre tue. Wenn du etwas gut kannst, zum Beispiel schreien, dann liebt Gott auch dich. Wenn du etwas gut kannst, wozu setzt du es ein? Wenn Gott dir etwas gegeben hat in deinem Leben, wozu setzt du es ein? Aber gut können und von Gott geschenkt bekommen, ist aus unserer Sicht ja nicht immer dasselbe. Ja, also ich kann etwas gut, heißt ja nicht gleich, Gott hat mir das gegeben. Oder ich möchte es auch manchmal gar nicht wahrhaben. Ich merke, im Verlauf meines Lebens zerbröckelt vieles von dem, wie ich mir mich als Pastor vorgestellt habe. Und ich merke, wie Gott mir Dinge in den Weg legt, über die ich stolpere und merke, Fabian, das kannst du eigentlich gut. Und ich sage, Herr, eigentlich möchte ich das aber gar nicht. Das ist gar nicht so einfach. Also etwas gut können, von dem ich selbst denke, ich kann es gut, muss nicht unbedingt das sein, was Gott mir in den Weg legt und sagt, Fabian, dafür hast du eine Berufung, eine Bestimmung. Also ich muss mein Ziel überprüfen. Wohin will ich eigentlich? Wozu setze ich das ein, was ich bekommen habe? Auf der einen Seite und auf der anderen Seite muss ich die Herkunft meiner Gabe überprüfen. Also ich muss das Ziel bestimmen meiner Gabe und die Herkunft. Ich markiere das mal hier so. Also die Gabe kommt ja irgendwo her. Herkunft. Und hier unten schreiben wir mal das Ziel hin. Irgendwas bezweckt diese Gabe ja. Und da sehen wir schon anhand dieser wundervollen Grafik, da ist ein Zwischenraum. Da ist ein Zwischenraum. Ja, also da ist ein Start und da ist ein Ziel. Da ist viel Platz. Und in diesem Bereich soll sich ja etwas ereignen. Da soll was passieren. Die Frage ist also, wozu setze ich meine Gaben eigentlich ein? Was ist die Zielbestimmung meines Potenzials, das sich irgendwo hier bewegt? Und was passiert zwischen mir und dem Ziel, zu dem Gott mich einsetzen will? Der Textabschnitt, der dann auf Kapitel 12 folgt, hilft uns, glaube ich, die Grundlagen meiner eigenen, unserer Gaben zu verstehen. Und wenn wir diese Grundlagen neu verstehen, dann werden wir wahrscheinlich bewusster auch unsere Gaben einsetzen, weil wir sehen, dass unser Selbstbewusstsein nicht aus uns selbst herauskommt, sondern aus jemand anderem. Deswegen, wer die Bibel hat, schlagt mal auf, 1. Korinther 12. Wir fangen mal an, Vers 31. Da sagt Paulus, strebt aber nach den größeren Gaben. Ich will euch etwas zeigen, das alle diese Gaben übertrifft. Strebt aber nach den größeren Gaben. Ich will euch etwas zeigen, das alle diese Gaben übertrifft. Es scheint da also irgendwas zu geben, was all das, was in Kapitel 12 so unter die Gaben gefallen ist, nochmal überhöht. Es gibt sogenannte größere Gaben. Und Paulus fordert mich als Einzelnen auf, fordert auch uns als Gemeinde auf, danach zu streben. Und im Folgenden möchte er das dann zeigen. Anhand des Textes in 1. Korinther 13 folgende, von dem ich bei jeder Trauung hoffe, dass das Paar diesen Text nicht nimmt. Weil man ihn so oft hört. Aber wir hören es uns nochmal an. Also 1. Korinther 13, die Verse 1 bis 13 nächst. Da sagt er, wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm, wie ein dröhnender Gong oder eine klingende Schelle. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Wenn ich alles, was ich besitze, den Armen geben und sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Also ganz klar, was bis hier klar ist, wenn ich eine Gabe habe, von Gott geschenkt bekommen habe, dann ist sie nutzlos, nämlich ohne Liebe. Ohne Liebe, also alles, was irgendwie in diesem Raum von der Herkunft meiner Gabe und von der Zielbestimmung meiner Gabe, was da passiert, das soll nicht ohne Liebe geschehen. Das soll nicht ohne Liebe geschehen. Wir haben hier also Ich markiere den jetzt mal. Hier also einen Freiraum von der Herkunft meiner Gabe. Kommt er irgendwo her? Hin. Ist sie ja zielgerichtet. Meine Gabe hat ein Ziel. Es gibt größere Gaben. Lass uns mal weiterlesen. Ab Vers 8. Da wird die Liebe beschrieben. Sagt Paulus, die Liebe wird niemals aufhören, selbst wenn Prophetie, das Reden in unbekannten Sprachen und die Erkenntnis vergehen werden. Jetzt erkennen wir nur wenig und auch unser prophetisches Reden offenbart nur wenig. Doch wenn am Ende das Vollkommene erscheint, wird das Wenige aufhören. Lesen wir weiter bis Vers 12. Als ich ein Kind war, redete und dachte und urteilte ich wie ein Kind. Doch als ich erwachsen wurde, legte ich das Kindliche ab. Jetzt sehen wir die Dinge noch unvollkommen, wie in einem trüben Spiegel. Dann aber werden wir alles in völliger Klarheit erkennen. Alles, was ich jetzt weiß, ist unvollständig. Dann aber werde ich alles erkennen, so wie Gott mich jetzt schon kennt. Wir erkennen, die Liebe und das Tun der Gaben hat ein Ziel. Es möchte etwas ankündigen, etwas, das irgendwie schon angebrochen ist. Jetzt sehen wir es noch trüb, aber dann irgendwann, wenn Gott vollenden wird, dann wird es klarer, dann werden wir es in Klarheit sehen. Also da ist noch etwas unvollständig, aber durch die Liebe wird es klarer. Und das Interessante ist ja, dass Gott mich jetzt schon so sieht in voller Klarheit und in voller Liebe. Gott mich jetzt schon kennt mit meinen Lichtseiten, mit meinen Schattenseiten, mit meinem Hadern an mir selbst, an meinem Selbstzweifel, an meinem Selbstwertgefühl. Gott sieht mich jetzt schon so in voller Klarheit als Sünder, aber total gerecht vor Gott. Und er sagt eben, Fabian und wer auch immer du bist ein schönes Kind. Das geschieht in Liebe. Das geschieht durch Liebe. Das heißt, Liebe möchte etwas abbilden. Liebe möchte das kommende Reich Gottes abbilden, und zwar schon hier und jetzt in dieser Welt. Und dann sagt er in Vers 13, Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei bleiben, aber am größten ist die Liebe. Paulus sagt, also die größere Gabe, das ist die Liebe. Das ist mein Ziel, das ist mein Sinn. All eure Dinge lasst in der Liebe geschehen und lasst Liebe dabei herauskommen, denn sie zeigt den Menschen und euch selbst, wer Gott ist, was Gott will und auch wie sein Reich aussehen soll. Durch unsere Gaben, die wir einsetzen in Liebe, zu Liebe hin, können wir der Welt zeigen, wie Gott ist, wie Gott liebt, wie wir an seinem Reich bauen, wie sein Reich aussieht. Aber nur, wenn sie auch mit dem Ziel der Verkündigung seiner Liebe eingesetzt werden. Also, wir haben hier so etwas wie, ich habe das so ein bisschen kitschig genannt, ein Kreis der Liebe. Ja, also ein Raum, in dem alles in Liebe geschehen soll. Also ich schreibe mal hier rein, das ist der Kreis der Liebe. Ein Raum, den wir gestalten können, durch Liebe und zu Liebe hin. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Liebe kommt irgendwie auch als Ziel heraus. Das soll bei den Menschen ankommen. Bei denen, die um uns herum sind, soll das ankommen. Aber mit mir alleine und durch mich durch alleine geht in diesem Zwischenraum nichts. Denn diese Gabe produziere ich ja nicht aus mir selbst heraus, sondern die kann ich mir nur geben lassen. Durch Jesus Christus in seinem Heiligen Geist. Das heißt, in der Zusammenfassung wird die Zielbestimmung der Liebe auch irgendwie wieder zum Ausgangspunkt. Ziel ist die Liebe Gottes. Ausgangspunkt ist die Liebe Gottes, die mir begegnet ist. Oder? Ich hoffe. Und zwar wie? Durch Jesus Christus. Zurück zu 1. Korinther 13. Da beschreibt Paulus die Liebe als etwas total und vollkommen Persönliches. Also er beschreibt sie ja mit Attributen, die wir alle verstehen. Vielleicht stellen wir uns einen Menschen vor, wenn wir diese Attribute auf uns wirken lassen. Und wahrscheinlich ist es deswegen auch so toll, ne? Natürlich, wenn wir als Traupaar diesen Text hören. Aber die Attribute oder das, was Paulus hier als Liebe beschreibt, ist nicht nur etwas Persönliches, sondern es ist auch etwas Personales. Also es ist nicht nur persönlich, sondern es ist komplett personal, denn die Liebe ist ein Wort und sie ist zugleich eine Person, nämlich Jesus Christus, der das gesprochene Wort der Liebe Gottes in unsere Welt hinein ist. Also Liebe ist nicht nur persönlich in 1. Korinther 13, sondern Liebe ist total personal, ist mit der Person Jesus Christus, mit seinem Wesen zutiefst verbunden. Die Liebe ist Anfang und sie ist Ende, sie ist Alpha und Omega, weil Gott diese Liebe ist. Und diese Liebe mein Tun, mein Handeln ausfüllen will. Und ich damit beschenkt werde. Mit einem Kreis der Liebe sozusagen. Gott beschenkt mich. Je nachdem, in welchem, vielleicht wie alt ich bin, ob ich Teenager bin, ob ich gerade erwachsen geworden bin, ob ich junger Erwachsener bin oder dann in die noch weiter gehe, so noch weiter, ist es ja durchaus unterschiedlich, wie ich mir mein Leben vorstelle. Das merke ich gerade ganz stark, ne? Und damit ändert sich auch sowas, ja, ich würde es mal nennen, der Traum von einem Leben. Also ich habe einen Traum von einem Leben. Ich habe Vorstellungen und Visionen davon, wie mein Leben eigentlich aussehen soll. Aber ich merke, das ändert und ändert sich immer wieder. Ich möchte euch heute zusagen, wenn du einen Traum hast, der sich sicherlich immer wieder ändern kann, dann beschütze diesen Traum. Diese Zwischenzeit, in der Gott dir begegnet, in einem Kreis der Liebe und du merkst, okay, da ergreift mich ein Thema, da ergreift mich irgendwas, was ich gut kann und wo ich auch glaube, dass Gott mir das gegeben hat und es wird ein gutes Ziel haben, dass Gott in die Welt kommt. Dann möchte ich dir zusagen oder zurufen, beschütze diesen Traum, wie der Vater zu seinem Sohn gesagt hat, lass dir von niemandem einreden, dass du etwas nicht kannst. Er will mit anderen Worten sagen, ich bin bei dir und ich möchte, dass du diesen Traum lebendig hältst. Pastor Martin Luther King ist mir da Vorbild. Der hatte einen Traum. Und er hat diesen Traum bis aufs Letzte verteidigt, gepflegt und sich dazu geäußert. Er hat gesagt, ich habe einen Traum, dass sich eines Tages diese Nation erheben wird und die wahre Bedeutung ihrer Überzeugung ausleben wird. Wir halten diese Wahrheit für selbstverständlich. Alle Menschen sind gleich erschaffen. Ich habe einen Traum, dass eines Tages auf den roten Hügeln von Georgia die Söhne früherer Sklaven und die Söhne früherer Sklavenhalter miteinander am Tisch der Brüderlichkeit sitzen können. Ich habe einen Traum, dass eines Tages selbst der Staat Mississippi, ein Staat, der in der Hitze der Ungerechtigkeit und in der Hitze der Unterdrückung verschmachtet, in eine Oase der Freiheit und Gerechtigkeit verwandelt wird. Ich habe einen Traum, dass meine 4 kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der man sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilt. Und er sagt, ich habe diesen Traum heute. Und er beschützt sich und bewahrt sich diesen Traum, weil er dafür lebt, von dieser Liebe zu den Menschen ergriffen ist und es nicht für sich behalten kann. Heute habe ich einen Traum. Gott sagt, I have a dream. Und den habe ich auch, nämlich für dein Leben. Und ich will dir zeigen, was die größere Gabe ist. Wie füllst du diesen Traum von Leben? Wie füllst du diesen Raum, den Gott dir gibt, dich auszuprobieren in seinem Reich? Wie gestaltest du den Raum der Liebe? Und um vielleicht noch tiefer zu gehen, ich habe es so ein bisschen angesprochen, dass in unterschiedlichen Generationen wir wahrscheinlich auch unterschiedliche Träume haben als Einzelne. Wie gestaltest du diesen Traum mit dem, was du in der Vergangenheit erlebt hast, die dich ja prägt? Mich hat sie geprägt. Wie gestaltest du diesen Traum mit deiner Gegenwart, so wie du jetzt bist? Und wie gestaltest du diesen Traum von Leben, das Gott dir schenken will, mit deiner Zukunft, die noch vor dir liegt? Vielleicht hat Gott ein Wort für dich, ein Bild, eine, ja, Vision ist immer groß gesagt, aber etwas, das du schauen darfst heute, wo er dich hinführen will, mit deiner Geschichte, mit dem, was du erlebt hast, vielleicht auch noch nicht erlebt hast. Gott sagt, I have a dream, ich habe auch einen Traum für diese Welt und du darfst in diesen Traum auch mit einsteigen. Du darfst einsteigen in den Traum Gottes für diese Welt, mit dem, was er dir gegeben hat. Ist doch krass, oder? Das heißt, wir als Menschen helfen Gott irgendwie mit unseren Träumen bei Gottes großen Traum mitzuhelfen, ihn zu verwirklichen. Das stellt mein Leben nochmal auf ganz andere Füße. Das gibt mir viel mehr Sinn, als ich eigentlich zu denken vermocht habe, als ich auch noch ohne Jesus Christus gelebt habe. Denn wir arbeiten ja nicht für uns, sondern wir arbeiten für unseren Herrn. Und dieser Gott möchte, dass die Welt erkennt, dass er seinen Sohn gesandt hat, zur Rettung für viele. Wie stellen wir uns da hinein? Also die Zielbestimmung meines Potenzials, was Gott mir schenkt, die Gaben. Und der Ausgangspunkt ist die Liebe. Und die Liebe ist personal. Sie ist Jesus Christus. Und dann können wir diese Liebe für uns kultivieren, wenn wir sie konkretisieren können, wenn wir wissen, wie sie aussieht. Und wir reden so viel von Kultur in diesen Zeiten. Ja, wir reden auch viel von Willkommenskultur und eine Kultur, die wir irgendwie aufrichten wollen und vielleicht vielen Kulturen nebenher, Multikulti. Kultur kommt von Kulere. Das bedeutet bebauen, bestellen oder etwas pflegen. Bebauen, bestellen oder etwas pflegen. Also Kultur formt Identität. Und das braucht wahrscheinlich sehr lange. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Aber Liebe ist kein Projekt, das mal soeben angegangen werden kann. Ich weiß, wir lieben Projekte, ja, weil sie nur für einen kurzen Abschnitt verbindlich sind. Aber Liebe ist kein Projekt, sondern ein neues Wesen, eine neue Identität, eine neue Kultur, ein neues Selbstbewusstsein als ein Selbstbewusstsein in Christus, der uns zuspricht, I have a dream, ich habe den für dich und du darfst mitwirken. Ein Traum, der jetzt schon auch Abbild sein kann von dem, was kommt hier auf dieser Erde. Wir haben die Möglichkeit, Leute, Unsichtbares sichtbar werden zu lassen, indem wir mit Gott unterwegs sind. Gott lässt uns Unsichtbares sichtbar machen. Das ist sein Traum. Etwas, worauf wir hoffen, machen wir den Menschen und uns selbst sichtbar. Also Träume sind immer vorstellbar, immer bildhaft, wie unser Leben. Und ich glaube, das müssen wir uns bewahren. Und ich glaube, wir sollen Gottes Träume als Gemeinde für diese Welt beschützen. Also wenn du einen Traum hast, dann musst du ihn beschützen. Ganz einfache Frage. Was träumst denn du so? Also es gibt gute Träume gegen die schlechte Träume, aber vielleicht kennt ihr auch diese Tagträume, wo man wach liegt und sich selbst sagt, boah, wäre das toll. Und da hast du als Einzelner eine andere Vorstellung, ein anderes Bild als der andere. Und das ist doch toll. Es gibt so viele Gaben, aber es gibt die eine größere Gabe, wozu es auch hinführen soll, nämlich zur Liebe, dass die Welt erkennt, dass Gott diese Welt liebt. Und das fängt bei uns an. Wenn ich in der Liebe bleibe, beschütze ich meinen Traum. Aber wie oft haben wir erlebt, dass wir aus der Liebe fallen, dass uns irgendwer sagt, du bist nur Durchschnitt, du kannst das nicht. Aber Gott sagt mir, du bist ein wunderschönes Kind. Manchmal will ich das gar nicht wahrhaben und es führt mich immer wieder zurück zu ihm. Du wunderschönes Kind, lass dir das von niemandem einreden. Lass dir neu von mir zusprechen, wozu du geschaffen worden bist und was du kannst. Denn du lebst. Und Leben bedeutet nicht einfach nur vegetieren, sondern da, wo ich lebe, da, wo ich sitze, da ist Potenzial vorhanden, dass sich das eine Bein bewegt und das andere zum Beispiel. Ja, also da bewegt sich was, da tut sich was. Allein dadurch, dass ich lebe, gibt Gott mir eine Verheißung. Lass dir das von Gott zusprechen. Er stellt dich in diesen Kreis der Liebe. Und ich freue mich darauf, gemeinsam mit euch auf diesen Kreis der Liebe, auf sein Angebot zu antworten, weil ich weiß, dass da ein Ziel gibt. Amen.